Vergebung, ein Thema, das wir alle wahrscheinlich kennen. Ein Thema, das, wie Anatol es gerade gesagt hat, was unglaublich zentral ist für uns Christen. Es ist ja vielleicht das zentralste Thema von Jesus gewesen und deswegen haben wir alle damit zu tun. Es ist aber auch ein Thema, was uns alle schon mal irgendwo berührt und begegnet ist. Jeder von uns hat vermutlich schon mal um Vergebung gebeten bei irgendjemandem. Jeder von uns hat schon Vergebung aussprechen müssen. Ob in kleinen Dingen, in großen Dingen, das spielt erstmal keine Rolle. Jeder von uns kennt dieses Konzept, kennt Vergebung, weiß, was Vergebung ist. Und wir alle haben auch bestimmt auch schon erlebt, dass Vergebung etwas ist, das erleichternd ist. Dass Vergebung etwas ist, das befreiend ist. Dass Vergebung etwas ist, das beide Seiten frei macht. Aber bei all diesem Schönen, was Vergebung mit uns macht, wenn wir es selbst erleben, Vergebung ist auch etwas, das unglaublich hart ist. Vergebung ist etwas, das überhaupt nicht leicht ist. Es ist einfach. Der Prozess der Vergebung, und dazu werden wir noch kommen, der Prozess der Vergebung ist ziemlich simpel. Ziemlich simpel. Aber er ist alles andere als leicht. Vergebung, das hat mit so viel Schmerz zu tun. Wenn wir über Vergebung sprechen, dann müssen wir tief in uns hineinschauen, dann müssen wir tief in die Wut, tief in den Hass, tief in die Trauer schauen. Und deswegen ist das ein Thema, was mir persönlich gar nicht so leicht gefallen ist diese Woche. In der Vorbereitung, wir werden eine dreiteilige Themenreihe haben. Also diese Themenreihe, sie wird heute anfangen und sie wird noch die nächsten zwei Sonntage gehen. Und in der Vorbereitung mit den Personen, mit denen wir diese Predigten halten werden, wir haben gemerkt, das ist so ein Thema, das ist schwer. Das ist nicht so leicht. Und wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Und gestern noch abends saß ich mit Simon zusammen und wir haben darüber gesprochen und wir haben beide gemerkt, dieses Thema, das ist einerseits, wir freuen uns so sehr darauf, weil da so viel Kraft drin liegt, so viel Befreiung, so viel Erleichterung, aber gleichzeitig, da geht ganz, ganz viel, ganz, ganz Schweres mit. Und je länger wir uns in dieses Thema hineinversetzt haben, ist uns aufgefallen, Vergebung, das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Und zum Anfang dieser Themenreihe möchte ich euch bitten, diese Themenreihe auch als diesen Weg zu verstehen. Wir werden heute anfangen mit diesem Thema. Wir werden heute einsteigen mit der Frage, was ist überhaupt Vergebung? Aber es ist nur der Beginn. Wenn du von irgendwas heute in irgendeiner Art und Weise irritiert bist, wenn dir irgendwas fehlt, wenn du denkst, aber das müsste noch gesagt werden. Aber wie kann er das sagen? Weiß er nicht das? Warte die 3 Wochen ab. Lass uns gemeinsam da reingehen, weil so wie Vergebung etwas ist, was Zeit braucht, werden wir auch nicht hier in einem Gottesdienst, und ich habe auch nur 30 Minuten und die Uhr läuft, sind nur noch 27. Wir werden nur einsteigen. Aber ich möchte euch einladen, euer Herz aufzumachen. Und selbst wenn ihr das schon so oft gehört habt, wir werden heute keine neue Bibelstelle lesen, die ihr noch nicht kennt. Wir werden uns auf die ganz bekannte Bibelstelle aus Matthäus 18 fokussieren. Mach dein Herz auf und höre zu, was Gott dir vielleicht zu sagen hat. Der Bibeltext, ich habe schon gesagt, wir finden ihn in Matthäus 18. Und es ist eine spannende Situation. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und wenn man so diesen ganzen Abschnitt liest, man hat das Gefühl, es ist Fragerunde. Jesus hat anscheinend erstmal ausgepredigt und die Jünger haben jetzt die Zeit, ihre Fragen zu stellen. Das zu stellen, was ihnen auf dem Herzen ist, das, was sie die ganze Zeit beschäftigt. Und die erste Frage, die rausrutscht, ist, Jesus, wer wird der Größte sein? Wer wird neben dir sitzen? Man merkt, sehr menschliche Fragen, die Jünger bewegen, aber das ist unser Leben, das ist unser Alltag. Und es bewegt auch Jesus, er gibt ihnen eine Antwort darauf. Und dann kommt Petrus und dann sagt Petrus, Jesus, Ich hab da so eine Sache, die mich herumtreibt. Wie oft muss ich jemandem vergeben, wenn er immer wieder die gleiche Sache macht? Und Jesus sagt, 70 Mal. Für Petrus, das haut ihn um und er weiß, okay, das ist eine Riesen, das geht doch gar nicht. 3 Mal wäre doch okay gewesen, vielleicht 7 Mal, okay, das ist auch schon eine wahnsinnsgroße Zahl. Jesus sagt, die Zahl, die Jesus nennt, das heißt immer. Und hier macht Jesus schon einen ganz großen Punkt auf. Er sagt, die Möglichkeit für Vergebung, die du hast, die ist unendlich. Du selbst limitierst, wie oft du vergibst. Aber er weiß, dass das nicht so einfach zu verstehen ist und deswegen erzählt er wie immer eine Geschichte. Und diese Geschichte möchte ich mit euch lesen. Sie steht in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da berief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Bei diesem letzten Satz muss man schlucken, oder? So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Dieser Satz, er macht dieses ganze Gleichnis irgendwie so unglaublich schwer. Aber was wir hier merken, und damit möchte ich beginnen, Vergebung ist etwas, das ist Jesus unglaublich wichtig, wie dieser Text zeigt. Wahnsinnig wichtig. Und das macht ihr hier deutlich. Und auch wenn dieser letzte Satz sehr irritierend scheint, so wie auch ihr vergebt, so wird auch der Vater euch vergeben. Stopp, 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 Jesus. Du machst die Vergebung von uns abhängig. Das mit mir macht das was. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schalte hier nicht ab. Bei solchen Textstellen macht es immer Sinn, tiefer hinzuschauen. Und gerade wenn sie irritieren, sich die Frage zu stellen: Okay, was liegt dahinter? Warum bist du hier so hart, Jesus? Warum bist du hier so anders, als ich dich vielleicht zu kennen glaube? Was willst du mir sagen? Diese Geschichte, sie beginnt zuerst mal unglaublich positiv. Da ist ein König und dieser König fängt an abzurechnen. Und er macht so seine Abrechnung und dann merkt er: Oh, hier gibt's jemanden, der schuldet mir 10.000 Talente. 10.000 Talente. Es gibt verschiedene Zahlen, wie Leute das versucht haben, umzurechnen in unsere Zeit, wie viel das sein könnte. Und mir sind verschiedene Zahlen begegnet auf dem Weg. Ich selber habe dann gedacht: Na gut, wenn alle anders rechnen, dann rechne ich doch einfach selbst nach. Hab selbst nachgerechnet, bin auf eine ganz andere Zahl gekommen als alles, was ich gelesen habe. Dachte, okay, ich hatte auch nur Mathe-Grundkurs im Abi. Mir selbst vertraue ich nicht. Ich nehme einfach die Zahl, die ich am häufigsten gelesen habe, und das sind 400 Milliarden Euro. 400 Milliarden Euro. Also wenn ich so eine Schuld hätte und ich irgendwo hingehen müsste und ich sagen müsste: Du, da ist nichts mehr übrig. Wir sehen diese Geschichte, sie fängt völlig abstrus an, völlig übertrieben. Und dieser Knecht, er geht hin und er sagt: Ich will dir alles zurückzahlen. 400 Milliarden Euro zurückzahlen. Ich glaube, der reichste Mensch der Erde gerade hat irgendwie 200 Milliarden oder so, Elon Musk. Also selbst wenn dieser Knecht Elon Musk kennt, er könnte ihm nicht helfen. Er könnte sagen, ich könnte das mit der Hälfte machen, aber die andere Hälfte musst du zusehen. Da könnte er noch zu Bill Gates gehen, aber ich glaube selbst zusammen, ja, vielleicht noch mit Jeff Bezos zu dritt, vielleicht können, aber nein. Ich habe dann gegoogelt, ich dachte, okay, wer war mal der reichste Mensch der Welt? Wer könnte ihr helfen? Und da gab es so einen König aus Mali, glaube ich. Und dieser König, er hatte umgerechnet heute, wie auch immer man das umrechnet, hatte wohl was? 400 Milliarden Euro. Mist. Reicht gerade so, um das zu bezahlen. Aber dieser einfache Knecht, der hat das nicht. Und trotzdem besitzt er die Dreistheit zu sagen, ich werde dir alles zurückzahlen. Aber dieser König, er ist gnädig. Scheinbar sind diese 400 Milliarden für ihn nicht so viel, wenn er sie erst bei der Abrechnung merkt. Er sagt, du, ist in Ordnung. Er hat Mitleid mit diesem Knecht. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Er hat Mitleid und er erlässt ihm alles. Dieser Knecht, er geht raus und er muss unglaublich glücklich gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, wenn jemand sagen würde, ey, 400 Milliarden habe ich dir geschenkt, alles gut, was auch immer du damit gemacht hast. Also die sind ja nicht einfach weg. Irgendwas muss er ja gemacht haben mit diesem Geld. So, ist geschenkt, musst du mir nicht zurückzahlen. Voller Freude geht er raus und dann trifft er dort jemanden, der ihm 100 Denare schuldig ist. 100 Denare. Wenn man das umrechnet, ja, das ist auch eine große Summe. Ein Denar, wenn wir ein bisschen weiterlesen, war früher ein Tageslohn. Also 100 Tageslöhne, das hättest du auch nicht ohne. Ich weiß nicht, was sind das? 12, 15, 20.000 Euro, je nachdem, wie dein Tagessatz liegt. Vielleicht auch 400 Milliarden. Aber auf jeden Fall, es ist ein Witz. Im Vergleich zu diesen 400 Milliarden ist das Taschengeld. Und er wird wütend. Zahl mir das sofort zurück. Und er würgt diesen Mitknecht, der mit ihm auf einer Ebene ist. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen und sagt, erst wenn du mir dieses, im Vergleich zu dem, was er gerade geschenkt bekommen hat, ein Witz, wenn du mir dieses Taschengeld zurückgibst, dann darfst du frei sein. Ja, und die Mitmenschen kriegen das mit. Für die ist das nicht so ohne. Und sie nehmen diese Sache mit und gehen damit wieder zu dem König und sagen, König, irgendwas passt da nicht mit diesem Mitknecht. Du warst so großzügig, so gnädig zu ihm und er hat das irgendwie nicht verstanden. Wir kommen damit nicht zurecht, uns irritiert das. Ja, und den König irritiert das auch. Er wird wütend, lesen wir. Und er geht hin und er konfrontiert diesen Mitknecht, dem er so viel erlassen hat und fragt, was soll das? Was soll das? Ich habe dir so viel gegeben. Und du bist nicht bereit, deine Mitmenschen so wenig zu erlassen im Vergleich zu dem, was ich dir gegeben habe? Diese Geschichte, die also in einem so unglaublich positiv anfängt, die irgendwie Freude macht zu hören, Freude macht zu lesen, weil da so ein König ist, der da so viel hat und auch so viel gibt, weil sie so, ja, diese Geschichte, die ist so unglaublich, und auch den Menschen damals war von vornherein klar, das ist, diese Geschichte ist ausgedacht, das ist was Spannendes und sie haben ihnen wahrscheinlich gut zugehört, das war so positiv. Boah, und dann kommt dieser Dämpfer im zweiten Teil und sie wird plötzlich so schwer und sie wird so, ja, ich will fast gar nicht sagen negativ, aber es ist etwas, was uns dann auch herumtreibt. Und gerade dann dieser letzte Vers, er lässt uns dann plötzlich in einem ganz anderen Gefühl als noch der Anfang. Aber um diese Stelle ein bisschen besser zu verstehen, um gerade auch diesen letzten Satz besser zu verstehen, möchte ich mit euch Stück für Stück durch diese Predigt gehen. Und wir beginnen mit dem guten Part. Wir beginnen mit diesem ersten Part, mit dem ersten Part des Königs. Weil wie jeder sich von euch vielleicht schon denken kann, wenn ihr uns diese Geschichte erzählt, diese Geschichte handelt von ihm, diese Geschichte handelt von Gott. Gott ist dieser König und wir können in diesem ersten Part 4 Punkte rauslesen, was das für ein König ist. Das erste, sie zeigt, wer Gott ist. Gott ist jemand, für den 400 Milliarden Euro ein Ding ist, was ihm in der Abrechnung auffällt. 400 Milliarden. Habt ihr sowas schon mal eingegeben? Ich müsste mein Online-Banking querhalten. Und selbst dann wird es schwierig. Für den ist 400 Milliarden, das ist, was für ein König musst du sein, wenn du 400 Milliarden einfach so dann auch sagen kannst, ach komm, ist gut, arbeite weiter als mein Knecht, verwalte weiter als mein Knecht. Hier hast du noch so und so viel. Diese übertriebene Zahl, die Jesus hier gebraucht, sie soll uns eins von vornherein deutlich machen. Wir haben es hier mit Gott zu tun. Mit keinem, der Menschen gleich ist. Ich habe am Anfang hier so ein paar Namen erwähnt, die viel Geld haben. Diese Bibelstelle soll von vornherein deutlich machen, keiner dieser Menschen auf dieser Erde, kein Mensch überhaupt auf dieser Erde, kommt nur vergleichbar an diesen König heran, der Gott ist. Gott, er steht über allem. Er ist und bleibt der Größte. Und da wird kein Mensch niemals herankommen. Kein Mensch niemals herankommen. Ein Mensch niemals herankommen, so. Niemand. Das Erste. Und das ist auch positiv. Lasst uns darauf erstmal ausruhen und merken, boah, was für ein gigantischer Gott. Das Zweite ist aber direkt auch, wir lernen, ja, was wir dafür, was wir tun. Wir lernen was über uns. Wir lernen, dass dieser große Gott jedem von uns unglaublich viel zutraut. Unglaublich viel gegeben hat. Dieser Gott, er hat uns das Leben geschenkt. Dieser Gott, er hat ermöglicht, dass wir atmen, dass wir auf dieser Erde herumlaufen können. Dieser Gott, er hat uns all das geschenkt, was wir besitzen. Und wie wir gehen wir damit um? Nicht gut, wie es scheint. Oh, die Geschichte nimmt wieder einen anderen Lauf. Dieser große Gott, positiv, unglaublich gut. Und jetzt wir, die wir damit alles andere als gut umgehen. Jeder von uns hat Schuld. Jeder von uns hat irgendwo, auch wenn wir meinen, gut zu sein, diese Geschichte macht deutlich, jeder von uns, 400 Milliarden, das ist viel zu groß. Das können wir nicht zurückzahlen. Jeder von uns steht in der Schuld von diesem Gott. Und wir lernen noch was über diese Schuld, wenn wir uns diese erste Stelle angucken. Diese Schuld hat nicht nur mit uns zu tun, sondern mit unseren Mitmenschen, mit den Menschen, die uns nahestehen. Dieser Knecht kommt und sagt, das ist meine Schuld, ich will zurückzahlen. Und was ist die Strafe? Dieser König sagt, du, deine Familie, deine Kinder, alles, was dir zugehörig ist, wird verkauft. Und damit macht diese Stelle deutlich, Schuld, sie hat nie etwas nur mit dir persönlich zu tun. So, ich habe meine Schuld, ich muss das für mich klären und fertig. Nein, Schuld ist immer auch eine Sache, die dein Umfeld beeinflusst. So wie hier diese Schuld von diesem Mitknecht sein privates Umfeld beeinflusst, so beeinflusst auch deine Schuld, die du gegenüber diesem Gott hast, der so unendlich groß ist. Auch so wird diese Schuld dich und deine Familie und dein Umfeld beeinflussen. Wir lernen aber auch, wie dieser Gott mit dieser Schuld umgeht. Er vergibt, er lässt los, wenn wir ihn darum bitten. Boah, was für ein gutes Gefühl. Du kannst zu Gott gehen und sagen, ey, die 400 Milliarden, die habe ich verbockt. Und selbst wenn es für dich so unendlich groß anfühlt, das, was du getan hast, selbst wenn du auf dein Leben schaust und siehst, da ist so viel Schlechtes, wie kann man das vergeben? Er kann. Für ihn ist es möglich, weil er so groß ist, weil er Gott ist. Und wenn wir hier ankommen, könnten wir sagen, boah, wie wunderschön diese Geschichte ist. Und das ist sie auch, gerade dieser erste Teil, er ist so gut. Warum? Weil wir von diesem Gott hören, der so übermächtig ist. Weil wir natürlich auch feststellen müssen, wer wir sind, was wir damit zu tun haben, was wir falsch gemacht haben. Aber dann endet das wieder damit, dass dieser Gott, der so groß ist, uns unsere Schuld vergibt, uns und unsere Mitmenschen frei und heile macht und wir wieder frei heraus aus dieser Schuld losgehen können und dieses Leben gestalten und bauen und verwalten können. Wie gut. Der erste Teil. Auf Gott gerichtet. Vertikal, könnte man sagen. Und dann nimmt diese Geschichte einen Lauf von diesem in das Vertikale, Horizontale. Wie wir mit anderen umgehen. Da ist dieser Knecht und auch hier lesen wir ein paar Sachen. Er geht los und dann sind da diese 12.000, diese 100 Denare, wie ich gesagt hatte, Taschengeld. Gut, sagen wir, einfach zu rechnen, sagen wir 120 Euro pro Tag sind 12.000 Euro, super viel Geld. Aber im Vergleich zu dem Großen so wenig. Und auch hier merken wir, hier können wir etwas lernen. Wir können lernen, was das Zentrum von Vergebung ist. Das Zentrum von Vergebung, das, was Vergebung anspricht, das, worum Vergebung sich dreht, ist Kränkung. Unsere Kränkung. Und an dieser Stelle merken wir, Kränkung, sie ist immer subjektiv. Der eine 400 Milliarden, er kann vergeben. Der andere 12.000 Euro, kann nicht vergeben. Warum ist das so? Weil Kränkung immer etwas Persönliches ist, etwas aus der persönlichen Sicht. Und Kränkung ist auch oft was, das, was wir erst gar nicht so wahrnehmen. Kränkung, so beschreibt es Martin Grabe, das ist der Leiter von der Klinik Hohemark, ein Psychologe. Er sagt, Kränkung, das ist immer da, wo etwas aus deinem Selbstbild angegriffen wird. Also da, wo du etwas dir zugehörig machst. Und das sind drei große Themen. Das sind Ehre, das ist, jetzt muss ich gucken, Ehre, Besitz und Lust. Wenn du einer dieser drei großen Themenbereiche, da erleben wir Kränkung und ganz oft unbewusst, weil wir uns das gar nicht so vor Augen führen, was wir alles zu unserem Selbstbild machen. Also was alles in irgendeiner Weise, wo wir sagen, das hat mit mir zu tun, daraus bilde ich meinen Selbstwert, das ist Teil meiner Identität. Und ganz oft passiert Kränkung ziemlich plötzlich und wir erwarten es gar nicht. Warum? Weil wir uns gar nicht so oft bewusst sind, was alles zu unserem Selbstbild gehört. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Vor 2 Wochen. Wir hatten hier im Gottesdienst Kindersegnung. Und Eduard hat mich gefragt, Marco, kannst du im zweiten Gottesdienst dazukommen? Wir haben 2 Paare, das will nicht nur ich machen. Und habe ich gesagt, klar, gern, ich will gerne für Kinder beten. Ich freue mich, aber weißt du, mein Kind, das will immer gern sonntags schon um 12 Uhr schlafen. Und deswegen sind wir als Familie immer im ersten Gottesdienst. Aber weißt du was, ich krieg das geklärt. Wenn wir das direkt am Anfang machen, dann bleibe ich am Anfang noch sitzen. Wir machen die Kindersegnung und dann werde ich nach der Kindersegnung gehen. Geklärt, alles gut. Ich habe das mit meiner Frau, mit Michelle besprochen. Habe gesagt, ey, wir müssen heute ein bisschen länger bleiben. Du kannst ein bisschen länger Kaffee trinken, kannst dich ein bisschen länger mit Leuten unterhalten. Ich werde dann vorne noch die Kindersegnung machen und dann können wir fahren. Dann komme ich nach hinten und dann fahren wir. Scheint auch alles zu funktionieren. Der Gottesdienst beginnt, ich setze mich hier vorne in die Ecke. Die Kindersegnung findet statt, ich darf nach vorne kommen. Ich darf für diese beiden jungen Menschen beten. Und es fühlt sich so gut an, zu wissen, dass Gott ihr Leben in der Hand hält. Und es ist so ein schöner Moment. Und dann setze ich mich hin und ich merke, da geht's noch 1-2 Minuten weiter. Und ich schreibe Michelle mit meinem Handy, ich komme gleich. Ich warte noch ab, bis alle stehen, weil einfach jetzt rausgehen, das wäre ja blöd. So, nicht, dass die Leute denken, ich komme nicht zum Gottesdienst. So, und ich schreibe ihr das und ich setze mich hin und ich warte und ich warte. Und dann singen wir das erste Lied wie im Sitzen. Und ich denke, okay, Mist, naja, okay, alles gut, ich habe ja geschrieben, alles ist geklärt. Und dann stehen wir zum zweiten Lied auf und ich denke, so, und jetzt kann ich gehen. Und dann drehe ich um und plötzlich steht Michelle mit Mathilda, beide voll in einer voller Montur angezogen, Rucksack, für ein Kind nimmt man ja mal viel mit. Stehen schon da und sagen, ey Marco, wann kommst du? Und ich sehe das und ich bin irritiert plötzlich, weil ich denke, hey, ich habe dir doch gesagt, dass ich komme. Und wir gehen so nach hinten und während wir hier so während dem schönen Worship nach hinten gehen, vergrößert sich diese Irritation in mir. Und sie wird zu einer kleinen Kränkung. Und die Tür ist noch nicht ganz zu da hinten hier im Gottesdienstraum. Und ich gehe schon direkt zu Michelle und ich sage, Michelle, was sollte das? Und ich merke plötzlich in mir, brodelt. Und ich sage, Michelle, wie kannst du mich so nach hinten rufen? Und jetzt passiert das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ihr seid sauer über etwas. Ihr merkt in euch, passiert irgendetwas. Ihr habt was nicht verarbeitet und ihr wollt das der anderen Person erzählen. Und ihr erzählt es. Und was macht sie? Sie entschuldigt sich sofort. Sie entschuldigt sich viel zu schnell. Ich war noch gar nicht fertig, alles zu erzählen, was bei mir noch so da drin brodelt. Und sie sagt, ey, ja, tut mir leid, ich habe nicht auf mein Handy geguckt, wir sind im Gottesdienst, Marco. Und ich wusste, ich wollte einfach fragen, willst du noch den Worship überbleiben? Ich war mit Mathilda schon angezogen, dann wären wir rausgegangen, wie auch immer, ich wusste es nicht. Und sie sagt sofort Entschuldigung und ich merke, für mich ist die Sache noch nicht geregelt. Ich dachte, warte, ich will dir noch erklären, was da bei mir los ist, warum ich das nicht so cool fand, was auch immer. Und wir gehen so zum Auto und ja, bis nach dem Schlafengehen, bis Mathilda wieder aufgewacht ist, hat mir das dann geklärt. Ist alles gut, Vergebung ist ausgesprochen worden, deswegen kann ich das heute erzählen. Aber ich merkte in diesem Moment, und deswegen erzähle ich diese Geschichte, weil vielleicht kannst du dich da irgendwo mit einordnen und vielleicht in einem ganz anderen Bereich. Das war hier ein ganz kurzes Ding für mich der Ehre. Und zwar an einem bestimmten Grund. Musste darüber nachdenken. Ich für mich selbst, ich mache fest, ich will ein guter Vater sein. Und das bedeutet, ich weiß, wann mein Kind ins Bett muss und ich weiß, ich richte mich danach. Mir ist das wichtig, was mit meiner Familie ist. Und ich weiß, je länger wir das hinauszögern, desto komplizierter wird das da hinten für Michelle. Und deswegen habe ich hier extra noch geschrieben, weil ich verantwortungsbewusst bin. Und als sie jetzt nach vorne kam und so getan hat, als wäre ich der verantwortungsloseste Vater überhaupt, da wurde ich sauer. Aber vielleicht merkt ihr in dieser Geschichte, sie hat gar nichts falsch gemacht. Ja, sie hätte auf ihr Handy gucken können. Sie hätte mir noch ein bisschen länger vertrauen können. Nein. Kränkung ist in den meisten Fällen etwas Subjektives und was uns überrascht, weil wir uns dessen gar nicht so bewusst sind, dass das etwas mit uns macht. Und deswegen überwältigt auch diesen Knecht, wir lesen das vielleicht und wir denken, hey, was bist du für ein blöder Mann? Wie kannst du nur nicht vergeben? Was bist du nur für einer? Aber wenn wir länger darüber nachdenken und uns auf uns selbst schauen, dann merken wir, oh, wir selbst, wir sind ganz oft ja nicht viel besser. Wie reagiert er? Er fängt an, ihn zu würgen, lesen wir. Er fängt an, ihn anzubrüllen, er fängt an, ihn zu würgen und zu sagen, du musst mir alles zurückzahlen. Und auch hier lernen wir etwas darüber, wie wir Menschen mit so Kränkungen dann umgehen. Wenn wir gekränkt sind, wir reagieren voller Wut, voller Hass, das wird in uns groß und das wird mehr und mehr und mehr. Und das wird, der andere wird zum Zentrum, zur Zielscheibe dieses Hasses und dieser Wut. Und wir müssen das dann eben auslassen. Deswegen auch meinte ich, sie hat sich zu schnell entschuldigt, sie hat sich zu schnell zur Seite geduckt. Es war wieder gut und ich wusste nicht mehr, wohin mit meiner Wut. Weil wir Menschen das sind, weil das in uns drin ist. Wenn wir gekränkt sind, dann müssen wir irgendwo hin damit. Und das Spannende ist, ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum wir ganz oft in unserem Leben vielleicht Gott misstrauen. Weil wir denken, er ist wie wir. Dass wenn wir zu ihm kommen, dass er genauso reagieren wird wie wir. Weil das unsere Erfahrung ist bei uns selbst. Diese Geschichte macht aber deutlich, er ist ein ganz, ganz anderer. Uns wird noch etwas deutlich, wenn wir uns über diese Geschichte Gedanken machen. Die anderen Mitknechte sehen ihn. Und sie werden irritiert. Und sie treten einen Schritt zurück von ihm. Und sie fangen an und gehen zum König und sagen dem König Bescheid, was da los ist. Wenn eine Kränkung zu Unvergebenheit führt, wenn sie groß wird, wenn du diesen Gefühlen Raum gibst und wenn sie mehr wird, die Bibel spricht an anderen Stellen mit anderen Worten, sie sagt, dein Herz wird bitter. Wenn Bitterkeit dein Herz erfüllt und groß wird, dann isoliert sie dich von anderen Menschen. Und zwar immer. Wir denken vielleicht, meine Bitterkeit in meinem Herzen, ich kann das so in so Abteilungen packen. Mein Herz ist so eine Abteilung. Und jetzt habe ich hier diese Abteilung mit dieser Person und diese Abteilung. Okay, in diese Kammer ist Bitterkeit hineingekommen. Aber so funktioniert unser Herz nicht. Wenn in unserem Herzen Bitterkeit ist, dann nimmt diese Bitterkeit alles ein. Und dann wirst du allen Menschen gegenüber in deinem Leben anders reagieren. Du merkst es vielleicht nicht am Anfang. Aber wenn in deinem Herzen Bitterkeit ist, dann wird sie dich über kurz oder über lang isolieren. Selbst von den Menschen, die du am meisten liebst. Weil Bitterkeit, es nimmt alles in unserem Herzen ein und es macht uns nicht frei. Wir können nicht Bitterkeit in unserem Herzen haben und gleichzeitig mit Menschen in tiefen Beziehungen sein. Beziehungen, sie können nur gelingen, wenn wir uns mit unserem eigenen Herzen beschäftigen und wenn wir diese Bitterkeit ausräumen. Ja, und was macht es dann, wenn wir isoliert sind, wenn wir bitter sind? Es nimmt uns gefangen. So wie in dieser Stelle der Knecht von diesem König dann ins Gefängnis geschmissen wird. Es nimmt uns gefangen und mehr noch, wir lesen davon, dass der Knecht, er sagt, werft ihn zu den Folterknechten. Diese Bitterkeit in unserem Herzen, sie wird uns nicht nur einfach isolieren und alleine lassen, gefangen nehmen, nein, sie wird uns foltern. Diese Wut, diese Gedanken, die du dem anderen gerne antun würdest, das, was du dem anderen gerne heimzahlen würdest, das, der Schmerz in deinem Herzen, er wird dich foltern. Dein ganzes Leben lang, bis du zurückbezahlt hast. Es ist nicht einfach, okay, jetzt bin ich gefangen, jetzt bin ich isoliert, dann lebe ich halt hier. Nein, wir lesen und deswegen finde ich diese Stelle so spannend, weil er da nochmal unterscheidet. Am Anfang wollte er ihn ins verkaufen. Dann wird der andere Knecht nur ins Gefängnis geworfen und der König, er sagt jetzt zu dem, der nicht vergeben kann, werft ihn zu den Folterknechten. Unvergebenheit in deinem Herzen, dein Leben ist gleich einer Folter. Wieder und wieder wirst du durch diese Situation gehen, du wirst dir wieder und wieder darüber Gedanken machen, du wirst diesen Schmerz immer wieder hochholen. Unvergebenheit, das ist Folter, das ist Schmerz ohne Tod. Ständig und ständig und ständig in dieser Wut, in diesem Hass und in dieser Trauer. Und jetzt versuchen wir ein bisschen rauszugehen. Wir nehmen diese beiden Geschichten und wir merken, diese vertikale Vergebung, das, was Gott uns gibt, das muss durch uns weiterfließen, wie bei diesem Knecht, damit wir frei leben können. Diese horizontale, diese vertikale Vergebung, diese Vergebung gegen Gott gerichtet, die er uns schenkt, diese unglaublich große Vergebung. Wir müssen sie in Empfang nehmen und das finde ich so gut an dieser Geschichte. Sie beginnt damit, dass diese Vergebung von diesem Gott kommt. Aber dann muss sie auch weitergehen. Und ich fand so gut ein Bild, das N.T. Wright, ein Theologe fürs Neue Testament, was er da formuliert hat. Er hat gesagt, Vergebung oder Unvergebenheit, das ist wie wenn du atmest und vor dir liegt einer, der beatmet werden muss. Und du hältst die Luft an. In dem Moment, wo du die Luft anhältst und nicht diesen Mann, deinem oft gegenüberliegenden Menschen zu beatmen, werden beide von euch über kurz oder lang ersticken. Vergebung ist die Luft, die du einatmest, jeden Tag neu. Da ist so viel davon. Aber dann auch wieder ausatmest. Dann auch wieder in andere Menschen einhauchst, in andere Menschen gibst. Und das bringt mich zu dieser letzten Stelle, wo Jesus dann sagt, so wie der Vater euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben, weil das sein Prinzip ist, weil er sagt, so wird diese Welt heile. So werden eure Beziehungen heile, indem ihr zuerst einatmet Vergebung. Vergebung von all dem, was ihr verbockt habt. Und indem ihr dann in den Momenten, wo ihr gekränkt seid, diese Vergebung, die ihr empfangen habt, ausatmet und so anderen Menschen dabei helft, dass sie wieder atmen können, dass sie wieder frei werden. Und ich finde das so interessant, wir Christen, wir haben so viele Punkte, wo wir sagen, oh, was der Mensch und was der Mensch macht, oh, das, da wird Gott sauer sein über diese Person. Oh, guck mal, was der Mensch macht, guck, was die Welt da draußen macht, oh, da muss Gott doch zornig sein. Diese Stelle macht eins deutlich. Wenn Gott bei einer Sache wütend wird, dann ist es, wenn wir die Vergebung, diese großartige Vergebung, die er immer wieder für uns bereithält, wenn wir sie nehmen, aber nicht weitergeben. Das macht ihn wütend. Weil er sagt, ich gebe dir so viel und ich bin immer bereit, dir so viel zu geben. Nur du musst sie weitergeben. Vergebung, das ist wie die Luft, die wir atmen. Wir müssen sie einatmen, wir müssen sie aber auch wieder ausatmen. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. An einer anderen Stelle in der Bibel, da sagt Jesus das auch und die Jünger hören das und sie machen sich einen riesen Kopf und sagen, wie soll das funktionieren? Und dann kommt da dieser eine Satz in Lukas 17, Vers 5, lesen wir. Sie können nur noch eine Sache sagen, mehre uns den Glauben. Vergebung ist also eine Glaubenssache. Vergebung ausgesprochen anderen Menschen, es ist eine Glaubenssache und vielleicht ist Vergebung das Kraftvollste, das Hoffnungsbringendste, das Lebensspendendste, was du jemals aussprechen wirst. Weil in dem Moment, wo du das in das Leben einer anderen Person sprichst, sprichst du gleichzeitig aus, ich glaube daran, dass auch du Hoffnung hast. Ich glaube daran, dass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft sein muss. Ich glaube daran, dass du dich ändern kannst, dass du anders leben kannst, dass du das nicht nochmal tun musst. Ich glaube daran, dass in dir eine andere Person ist, dass in dir so viel mehr ist. Ich glaube daran. Und hier möchte ich aber einen kurzen und sehr wichtigen Einschnitt machen. Weil dieser Satz, er wurde vermutlich schon oft missbraucht und wird oft missbraucht für Menschen, die Missbrauch erfahren. Menschen, die Missbrauch erfahren und die dann da drin stecken und denen wird dann gesagt, ja, du musst einfach glauben und den Menschen vergeben und dann wird's schon. So wie wir kleinen Kindern sagen, ja, vergib jetzt und fertig. an dieser Stelle, vielleicht bis jetzt merken wir das langsam, Vergebung ist ein Prozess. Wir können dann Kindern nicht einfach sagen, ja, vergib jetzt, Punkt. Sag das jetzt und dann laufen wir weiter. Wenn du in Missbrauch steckst, wenn du in einer Situation bist, wo jemand durchgehend Macht auf dich ausübt, wo jemand durchgehend dein Leben klein hält und dir Schaden zufügt, in welcher Art und Weise auch immer, dann ist muss deine erste Aufgabe sein, aus diesem Machtverhältnis herauszutreten, bevor du Vergebung aussprechen kannst. Warum sage ich das? Weil Vergebung kann nur geschehen aus einer Position von Kraft und Macht. Du kannst nur Vergebung aussprechen, wenn du die Macht dazu hast. So wie dieser König über diesem Knecht steht. So musst du aus der Situation rausgehen. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, vergib einfach deinem Peiniger, vergib ihm einfach, vergib ihm einfach. Und während er dich weiter quält und klein hält, nein. Du musst da raus. Du musst da raus und mit Menschen drüber sprechen. Und nicht einfach alles zudecken, ja, du musst jetzt vergeben. Vergebung kann nur passieren aus einer Position von Kraft und von Macht heraus. Und wenn du die nicht hast, dann sprech mit Leuten. Dann sprech mit Leuten und versuch, da herauszukommen. Wir müssen zu einem Kanal der Vergebung werden. Wir müssen die Vergebung, die wir bekommen, annehmen und weitergeben. Und ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen von Desmond Tutu. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ein südafrikanischer Geistlicher, der sehr viel gegen die für die Aufarbeitung der Apartheid gekämpft hat, der sehr viel selbst Schmerz erlebt hat in der Zeit davor, der oft im Gefängnis saß und der dann eine Arbeit gestartet hat, ein großes Projekt gestartet hat, um Vergebung auszusprechen in diesem Land, um dieses Land wieder heile zu machen. Er schreibt Folgendes. Die Qualität des menschlichen Lebens auf unserem Planeten ist nichts anderes als die Summe unserer täglichen Interaktionen miteinander. Jedes Mal, wenn wir helfen und jedes Mal, wenn wir schaden, haben wir damit einen dramatischen Einfluss auf unsere Welt. Weil wir Menschen sind, werden einige unserer Interaktionen schiefgehen. Und dann werden wir verletzen oder verletzt werden oder gar beides. Das liegt in der Natur des Menschseins und es ist unvermeidlich. Vergebung ist die Art und Weise, wie wir diese Interaktion in Ordnung bringen. Sie ist die Art und Weise, wie wir die Risse in unserem sozialen Gefüge flicken. In Kolosser 3, Vers 13 steht, ich habe euch vergeben, nun vergebt auch. Es beginnt damit, dass wir selbst Vergebung erfahren. Aber diese Welt auf der Erde, sie wird heile, indem wir die Vergebung weitergeben. Wisst ihr, Jesus, er ist nicht nur am Kreuz gestorben, damit die Verbindung zwischen uns und ihm wieder intakt kommt. Er ist auch am Kreuz gestorben, damit die Verbindung zwischen dir und deinem Nächsten wieder intakt kommt. Hier sitzen vermutlich Menschen, die müssen Vergebung aussprechen. Sie müssen Vergebung aussprechen, um frei zu werden, frei von dieser Wut. Und wenn du vergibst, dann gibst du der anderen Person nicht recht, dass er das, was er getan hat, dass das gut ist. Du vergisst auch nicht einfach das, was er getan hat. Aber du vergibst, weil du Kraft von Gott bekommen hast und setzt dich und diesen Menschen wieder frei. Manche hier im Raum, sie müssen wahrscheinlich aber auch losgehen und um Vergebung beten. Andere um Vergebung bitten. Und hier ist es auch wichtig, wenn die andere Person diese Vergebung nicht annimmt, das ist erstmal die zweite, das steht auf einem anderen Blatt. Wichtig, dass du hingehst und um Vergebung bittest. Warum? Die Bibel sagt, wenn ihr aber eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch vergibt. Deine Aufgabe ist es, um Vergebung zu bitten und dafür wieder die Möglichkeit in den Raum zu stellen, dass diese Beziehung wieder heile werden kann. Es liegt dann an der anderen Person, aber das ist deine Aufgabe. Was ist Vergebung, war das Thema dieser Predigt. Vergebung, das ist nichts weniger als die Art und Weise, wie diese Welt geheilt wird. Sie wird geheilt, indem wir jedes einzelne unser Herzen heilen lassen. Der Prozess der Vergebung ist einfach, aber er ist alles andere als leicht. Amen.